Eins, zwei, drei im Sauseschritt läuft die Zeit. Wir laufen mit. Das kann man auch bei einigen Brettspielen sagen. Und insbesondere bei denen, die es in unsere drei Top 5 der zeitkritischen Brettspiele geschafft haben.
DSD, der Brettspiel-Podcast.
Ja, hallo erstmal, willkommen bei DSD, dem Brettspiel-Podcast. Wir müssen uns heute ganz beständig beeilen, weil wir haben nämlich keine Zeit.
Wir haben nie Zeit, außer für euch.
Darum geht es nämlich, wir sprechen heute über Spiele mit Zeitbegrenzung.
Das stresst mich jetzt aber hier.
Ziemlich hektisch.
Ja, schneller, Dominik, schneller!
Aber zunächst...
Da kommen noch mehr Amps rein, dann
nehmen wir
euch.
Uns natürlich... erstmal richtig Zeit, um euch noch so ein paar Medien vorzustellen. Und da fange ich mal einfach an.
What?
In, sag ich mal, Vorschau auf hoffentlich März, April, wenn mein Solomon Kane-Spiel Kickstarter endlich bei mir eintreffen soll, habe ich Comic gelesen. Und zwar habe ich gelesen Solomon Kane, Schloss des Teufels. Das ist von dem Autor Scott Ely. Der ist Editor bei Dark Horse und hat zusammen mit Mike Mangiola unter anderem die Ape Sapien-Reihe, also quasi das Spin-off von Hellboy, geschrieben. Zeichner ist Mario Guevara. Den kennt man eigentlich sonst nicht so. Und der Comic ist nach einem Fragment von Robert E. Howard. Es ist tatsächlich nur ein Fragment, also die gesamte Story kommt darin nicht vor. Das ist im Wesentlichen tatsächlich dann eine Eigenerfindung von Scott Ely. Worum geht es? Solomon Kane reist durch den Schwarzwald und rettet einen gehängten Jungen, der also aufgehängt worden ist, und er schneidet ihn runter und er überlebt. Dann wird er von Banditen überfallen, die ihn da versuchen umzulegen, und dabei kommt dann auch noch ein Wolf vor, der sein Pferd tötet. Jedenfalls ist er dann zu Fuß unterwegs und trifft dann auch noch einen Söldner, der ebenfalls wie er aus England kommt. Und dann reisen sie zusammen, und weil es Nacht wird im Schwarzwald und da eine Burg in der Nähe ist, sagen sie, ach, gehen wir doch mal in der Burg vorbei und sagen dem Baron Hallo und wir hätten gerne Bett und ein bisschen was zu essen. Und das ist eben dieses Schloss des Teufels. Ja, sie kommen dann da eben auch an, und dann gibt es unglaublich viele Mysterien, unter anderem mit der Frau des Barons, die ist aus Persien. Und der Baron macht zwar einen sehr gottesfürchtigen Eindruck, wie Solomon Kane findet, aber da ist also auch möglicherweise nicht alles ganz beim Rechten. Ja, es ist ein netter Comic. Die Zeichnungen sind... Ja, so ein bisschen verwaschen, aber das passt eigentlich ganz gut in diese gesamte Geschichte. Teilweise sehr hart, also sehr viel mehr aufs Inking fokussiert als aufs Coloring. Und das Ganze ist sowieso ist jetzt nicht so besonders bunt, sondern auch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen monochrom, aber mit so sehr gedeckten Farben, was ich ganz cool finde und sehr atmosphärisch. Und ja, die Story ist okay. Es ist jetzt nichts, wo man sagen muss, es ist die ganz große Comic-Literatur, sondern es ist halt ein Robert E. Howard Abenteuergeschichte, die da wirklich gut reinpasst und so ein bisschen Pulp. Und ja, ich finde es eigentlich ganz cool. Auf Englisch gibt es auch einen zweiten Story-Arc, die waren damals tatsächlich als Hefte rausgekommen, und zwar auch wieder nach einem Fragment Death's Black Riders. Das ist aber leider von Panini nicht mehr ins Deutsche übertragen worden als Trade Paperback. Was ich ein bisschen schade finde, wenn es den gäbe, würde ich mir den tatsächlich noch zulegen. Aber auch auf Englisch gibt es den nicht als Trade Paperback, und auf Hefte habe ich einfach keinen Bock. Von daher, wenn man ihn findet, ich denke mal, das gelingt heute auch schon für billig Geld irgendwie bei den bekannten Medi-Mobs oder wenn man aus Dortmund kommt, im Comicladen in Lütgendortmund.
Ah, ja, ich weiß, wo du meinst, ja.
Und Von daher kann man sich mal ganz zulegen. Und von daher für, sag ich mal, ich habe es glaube ich auch selber für unter einen Zehner gekriegt. Und dann hat man da durchaus Spaß mit. Ja. Außerdem, Solomon Kane ist immer gut. Habe ich euch an dieser Stelle schon mal gesagt, dass ich, als ich noch LARP gemacht habe, einen Charakter hatte, der sehr an Solomon Kane, allerdings eher so eine eher untersetzte Version von Solomon Kane, also ich sah nicht ganz so asketisch aus.
Du meinst sein kleiner verschollener Cousin.
Ja, eher sein holländischer Cousin. Ach so. Aber also von daher, ich fand Solomon Kane schon immer ganz cool und von daher finde ich auch den Comic ganz cool. Und ich hoffe, dass das Spiel demnächst auch ziemlich cool wird.
Ach so, ist das ein Brettspiel oder?
Ja.
Ach, cool. Gestartet.
Ist gekickt gestartet, genau.
Sah ganz cool aus.
Sebi!
Ja, ich habe gebügelt, wie wir gerade schon im Back
das ist ein Medium, boah, da kannst du Stunden
durch. Medium, boah, hier, volles Medium hier, der große Bügeleisen. Bügeleisen am Band.
Welche Marke empfiehlst du denn da?
Ja, ich darf hier keine Produktplatzierung nennen, ne? Hat mir mein Anwalt verboten. Nee, ich habe gebügelt und während ich so vor mich hin bügelte, gucke ich ja dann immer seichte Unterhaltung. Und die seichte Unterhaltung, die ich dieses Mal nutzte, war ein Amazon Prime. Und Amazon Prime war in dem Fall ein Asterix-Film. Und zwar schaute ich Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks. Das ist eine Zeichentrick-Adaptionsvariante. Die ist eigentlich ganz schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist jetzt nicht so schwierig zu verstehen, ist halt ein Kinderfilm, ne? Aber schön. Ich mochte das. Also Asterix fand ich gut.
Jo. Welcher Asterix war das denn?
Ja, ich muss gestehen, ich habe keinen erkannt. Es gibt ja, die alten Asterix-Filme waren ja immer so eine Zusammenstellung aus verschiedenen. Und das ist diesmal nicht der Fall. Denn ich habe jetzt ein bisschen online recherchiert in der großen Enzyklopädie. Und da steht ganz klar drin, dass diese Filme extra dafür geschrieben wurden. Also, dass tatsächlich es einen Autor gab, der gesagt hat, hier, geil, ne, machen wir mal hier Asterix schön und so. Und der hat nur für diesen Film das Storytelling geschrieben. Und darum gibt es dafür keine klassischen Comic-Vorlagen.
Okay.
Ja.
Nur weil die Comic-Vorlagen schlechter geworden sind.
Ja, ja. Gut, ich meine, das ist halt nicht mehr so oft, ne?
Ja, das ist schon. Also ich sag mal, glaube von dem modernen Comic käme auch keiner auf die Idee, die irgendwie zu verfilmen.
Ja. Ja.
Quasi. Ja, ja.
Ja, ich kenne die modernen nicht, also ihr guckt die ja immer, ich nicht so.
Ja, ich hab einen von den letzten, keine Ahnung, fünf, ja. Ich weiß nicht, irgendwas aus den letzten fünf, glaube ich, habe ich mal gelesen, aber
genau.
Auch nicht also so viele.
Ja. Ich habe die alle gelesen, also auch jetzt wieder diesen Tochter des
Versingitorix, ja. Nee, also von der Handlung her geht es darum, dass der Druide Miraculix sich beim Schneiden von irgendwelchen Kräutern mit der Sichel in den Finger säbelt und dass ihm das eben verdeutlicht, Alter, es ist soweit, du wirst alt. Und das geht ja nicht, weil wer alt ist, der wird auch irgendwann nicht mehr da sein und deswegen müsste er sich langsam, aber sicher mal auf die Suche machen nach einem anderen Druiden, um ihm die geheime Formel des Zaubertranks zu erklären, damit sich dieser Druide damit beschäftigen kann und eben auf das Dorf aufpasst. Und das führt dann zu einer interessanten Verkettung. Es beginnt damit, dass Druiden ja über Wildschweine kommunizieren, wie jeder weiß. Ich wusste es nicht. Der erfahrene Asterix-Kenner Dirk wusste das wahrscheinlich. Und das Wildschwein erzählt es natürlich allen Druiden, die es findet. Und ein Wildschwein verläuft sich und erzählt es einem Druiden, der aus der Gruppe der Druiden ausgegrenzt wurde. Und weil Wildschweine ja nicht lesen können, erkennt es eben nicht, dass hier steht, hier, du bist ausgegrenzt aus der Gruppe der Druiden. Naja. Und so kommt es, wie es kommen muss. Dieser, ich sag jetzt mal, dunkle Druide spinnt eben seine Fäden aus und versucht, die Römer zu instrumentalisieren, dass die eben ständig das Dorf angreifen, weil er ja weiß, dass Miraculix nicht da ist, um neuen Zaubertrank zu brauen. Also werden hier ordentlich Römer verdroschen von den Frauen und Trubadix. Trubadix darf auch da bleiben, da waren sich alle Männer einig, sie wollen ihn auf keinen Fall dabei haben. Die Frauen wollen ihn eigentlich auch nicht da haben, aber naja gut, irgendwo muss er ja hin.
Irgendwo muss er bleiben.
Irgendwo muss er ja hin. Und es ist schon sehr unterhaltsam. Vor allem die Römer sind dann halt auch von Schlacht zu Schlacht immer geschlagener. Gibt es immer noch Zaubertrank? Ich glaube, es hat geblitzt. Oh nein, hoffentlich hauen sie mich nicht wieder auf die Fähne. Es ist schon sehr unterhaltsam. Es ist halt kindgerecht, fand ich, hat aber dennoch viele ernste Themen mit dabei zum Thema Vergänglichkeit, Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, Hochmut. Es ist schön, es ist wirklich schön. Es ist auch von der Umsetzung her gut. Also ich fand den ganz gut. Und wie ich gerade sehe, wurde er bei Internet Movie Database, wenn wir hier schon mal die ein oder andere externe Ratingquelle heranziehen, mit 6,9 von 10 Sternen bewertet, was eigentlich gut ist, muss man sagen. Was mich persönlich sehr irritiert hat, ist einfach, da ich ein Mensch bin, der mit den richtig alten Asterix-Filmen groß geworden ist, also Asterix der Gallier und so weiter. Das heißt, die Originalstimmen wie Frank Zander und ähnliche sind alle nicht mehr da. Also es sind alles neue Synchronsprecher. Das finde ich etwas schade. Aber gut, es ist dennoch ein schöner Film für die ganze Familie, 86 Minuten Länge. Es zieht sich auch nicht. Schöne Elemente. Gibt auch den einen oder anderen Anspielungsaugenblick, der zeichnerisch auf Politiker der heutigen Zeit andeutet, aber das ist ja für Kinder meist nicht so zu erkennen.
Na gut. Ja, Dominik, er hat auch etwas höchst Philosophisches mit Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung und Vergänglichkeit.
Ja. Ist das so? Ich habe mir das Finale von BoJack Horseman angeschaut.
Ah, verdammt, das habe ich noch auf der Liste, ja.
Ja, und ich habe ja, wir haben ja letztes Mal damit aufgehört, dass BoJacks Vergangenheit, also er versucht ja jetzt, sich in der Reha so ein bisschen wiederzufinden und auf einen guten Weg zu kommen. Aber es wurde halt schon in der ersten Hälfte angedeutet, dass ihn seine Vergangenheit nochmal einholen wird und dann nochmal richtig einholen wird, weil so ein paar Reporter da ein bisschen im Dunkeln wühlen. Und das passiert dann jetzt auch. Und ich möchte jetzt gar nicht zu viel spoilern, wie das jetzt für ihn ausgeht. Und sie finden raus,
dass er ein halbes Pferd ist.
Und das ist vor allem auch ein riesiges, riesiges Arschloch ist und war. Das zwar gerade versucht, sich zu bessern, aber das heißt ja nicht, dass man dann einfach alle seine vergangenen Taten, dass dann die dadurch ungeschehen werden. Und ja, er wird jetzt eben damit konfrontiert und all die Charaktere, die jetzt dann, genau, und aber auch generell, also es geht auch ein bisschen eben, was, wie er mit Frauen umgegangen ist, aber auch in vielen, vielen anderen Situationen, wo er sich daneben benommen hat. Ja, davon und wie ja das jetzt für ihn ausgeht, das möchte ich jetzt nicht verraten, also weil es gab ja schon länger die Theorie, dass er quasi am Ende dann sterben wird. Ob das jetzt wirklich so passieren wird oder nicht, das sei mal jetzt erstmal noch dahingestellt. Aber ich kann sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem, wie die Showmacher die Serie jetzt beendet haben. Also ich hatte mal so ein schönes Zitat gelesen, du stirbst entweder in Futurama oder lebst lang genug, um dich selbst zu den Simpsons zu sehen. BoJack Horseman ist auf jeden Fall dann Futurama noch geblieben und ist dann halt jetzt würdig gestorben. Also okay, ob er jetzt wirklich in der Serie gestorben ist, aber die Serie ist jetzt vorbei. Und ja, also ich kann es wirklich empfehlen. Es ist jetzt wirklich da nochmal einige Momente da drin. Also ist jetzt nochmal wesentlich ernster als so andere, also quasi als die vorherigen Staffeln, weil es halt jetzt wirklich also relativ zügig versucht, eben die Handlungsstränge ein bisschen zusammenzuziehen. Wobei halt auch, man hat jetzt nicht so, ja, jetzt haben wir hier ein perfektes Happy End oder ein quasi komplettes vernichtendes Ende für alle, die dann quasi das alle im Abgrund landen, sondern die Serie hat ja immer mehr oder weniger diese Philosophie verfolgt, was passiert eigentlich nach dem quasi They live happily ever after und was passiert am Tag danach.
Mhm. Ja.
Wie es für BoJack Horseman ausgeht, will ich jetzt gar nicht sagen, aber für die anderen Charaktere ist es auf jeden Fall auch so, wir finden für viele so ein quasi so ein bisschen, wo noch ein bisschen was zusammengefügt wird, aber eben ob das für die jetzt glücklich, für immer glücklich weitergeht oder eher nicht, das wird halt weiterhin so BoJack Horseman-mäßig ein bisschen dahingestellt. Also mir hat's gefallen, also wie weit halt sowas, so ein recht ernstes Thema mit Depressionen und so, dann einen gefallen kann. Aber ich fand's wirklich gut gemacht. Und es kommen auch weiterhin noch Gags vor, also immer mal wieder, weil keiner hält es aus, da jede halbe Stunde nur die ganze Zeit Schlechtes mitzubekommen. Da wir kommen immer mal so auch da komplett, also da ist ja Todd dabei, der einfach immer totalen, manchmal ja, totalen Blödsinn dann da
herrlich, ja,
redet oder super macht. Oder dann hast du dann eine Szene, quasi auch nach einer relativ ernsten Szene, wo dann halt so eine Katzenfrau dann siehst, also die ist dann halt auf dem Baum gefangen, wie man halt das halt aus so Filmen kennt, dass halt die Katze irgendwie, und dann, ich weiß auch nicht, warum mir das immer wieder passiert, und sie hat dann so eine Aktentasche in der Hand. So einfach so komplett random, so, ja, ist quasi einfach mal so ein kleiner Lacher dann so dann da reingestreut, nachdem man eigentlich die ganze Zeit dann dazwischen immer mal wieder, also eigentlich die recht viel ernste Themen dann anspricht. Ja, also ich finde es wirklich, also mir hat die Serie wirklich gut gefallen und ich werde sie bestimmt mir nochmal irgendwann nochmal so komplett dann jetzt anschauen, wenn ich sie jetzt, wie gesagt, beide Daumen hoch für mich.
Okay. Beide Daumen hoch für BoJack Horseman.
Ja.
Na gut, ich habe noch einen Comic gelesen, diesmal aber tatsächlich eher so Comic-Kultur. Das ist nämlich ein Comic von Alan Moore, der ja mit Neil Gaiman eigentlich so ja, das feuilletonwürdige Comicwerk darstellt. Und zwar ist das eine Fortsetzung. Und zwar eine Fortsetzung von Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Liga der außergewöhnlichen Gentlemen kennen vielleicht einige aus der fürchterlichen Verfilmung, die,
oh ja, die war echt unterirdisch,
auch nichts mit dem Comic zu tun hatte. Naja, es gibt jedenfalls zwei Eingangsbände Liga der außergewöhnlichen Gentlemen und am Ende des zweiten Bandes zerbricht die ursprüngliche Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Insbesondere schmeißt Nemo hin und zieht sich auf seine Insel zurück und im ersten Nachfolgeband davon, das ist der Comic im Titel 1910, wo es eigentlich wieder bis auf Mina eine neue Liga der außergewöhnlichen Gentlemen gibt. Da wird auch thematisiert, dass Gianni, die Tochter von Nemo, die Insel verlässt und nach London geht und Nemo dann stirbt und ja, sein treuer Diener eben zu Gianni reist und ihr sagt, pass mal auf Gianni, dein Vater ist tot und du sollst jetzt die Nautilus übernehmen und sie will das eigentlich gar nicht. Und es gibt dann aber doch Gründe, weshalb sie dann doch die Nautilus wieder übernimmt. Jedenfalls wird Gianni dann eben die Nachfolgerin von Nemo, also Nemo 2. Und in Herz aus Eis reist sie dann mit der Nautilus auf den Spuren ihres Vaters in die Antarktis. Weil der war mal in der Antarktis, ist da mit einigen Leuten an Land gegangen und ist dann auch wieder zurückgekommen, war allerdings der Einzige, alle anderen sind wohl tot und er war so mehr oder weniger fast wahnsinnig. Ja, Antarktis, Wahnsinn, da kommt man natürlich relativ schnell auf Berge des Wahnsinns von H.P. Lovecraft. Und es ist tatsächlich auch so, es werden ziemlich viele Motive aus Berge des Wahnsinns aufgegriffen, unter anderem die Riesenpinguine und ein Wesen, was Tekelili sagt. Und ja, wie die gesamten Liga der außergewöhnlichen Gentlemen Comics, lebt der Comic davon, dass man immer, ja, so, ne, wer erkennt die Anspielung? Es kommen auch hier wieder unglaublich viele Leute vor, die eigentlich aus anderen Romanen, insbesondere so Pulp-Serien sind. So kommen zum Beispiel drei Wissenschaftsheroen, die Gianni in der Antarktis verfolgen. Und zwar Tom Swift, Frank Reed und Jack Wright, die ihrerseits wieder Helden in irgendwelchen Penny Dreadful-Romanen sind. Und dann ist auch noch eine Queen Ayesha, die kommt aus dem Roman She, der relativ bekannt ist in Englisch. Und es kommt vor Charles Foster Kane, den man unschwer als Citizen Kane aus dem gleichnamigen Film erkennen kann. Oder wenn man vielleicht auch noch in Deutschland ganz gut kennt, Professor Van Dusen.
Ja.
Der hatte in den 80er, 70er und 80er Jahren mal so eine Hörspielserie.
Ja, die habe ich sogar.
Die habe ich nämlich auch. Und Broad Arrow Jack kommt auch drin vor. Das ist aber auch wieder eher so eine englische Heftchen-Roman-Serie. Ja, es ist eigentlich super, weil es ist im Prinzip vor dem Hintergrund von H.P. Lovecraft, muss ich mehr sagen. Da kommt zwar Cthulhu nicht drin vor, aber immerhin kommen ältere Wesen drin vor und Riesenpinguine und ein Wesen, was Tekelili sagt.
Das ist ja die Hauptsache, ne? Der Rest ist ja schon fast egal.
Und ich möchte dazu sagen, ohne viel anzudeuten, ein Wesen, was Tekelili sagt, habe ich hier auch gerade vor mir stehen, weil das eines der letzten ist aus Death May Die, die ich noch anmalen muss.
Nein, so ein Zufall. Ja. Ich wage also, zu behaupten, dass das mit eine Rolle gespielt hat zur Entscheidung, was und wie und wo da gerade passt.
Nee, eigentlich das weniger. Rolle hat gespielt, dass ich auch wieder relativ günstig drangekommen bin und ich eigentlich mal die außergewöhnlichen Gentlemen fortsetzen wollte. Also ich hatte bisher die ersten beiden Comics und dann diesen Nachfolgeband 1910. Und ab da verzweigt es sich dann. Also der nächste Band in der normalen außergewöhnlichen Gentleman-Reihe wäre dann 1969. Und ja, der Nemo-Band, da gibt es dann auch wieder drei Nemo-Bände und davon ist der erste dann eben Herz aus Eis. Und deswegen habe ich jetzt quasi die ersten Bände aus beiden Verzweigungen. Wobei 1910 halt noch so ein bisschen quasi so das Bindeglied auch zwischen der Nemo-Reihe ist. Ja, ich kann es nur empfehlen. Allerdings würde ich tatsächlich mehr empfehlen, mit den ursprünglichen Comics anzufangen, also die außergewöhnlichen Gentlemen 1 und 2 und dann mit den anderen weiterzumachen, also wirklich sich einfach an die Chronologie zu halten, weil manchmal versteht man sonst einige Sachen nicht. Wobei Herz aus Eis geht eigentlich so ein bisschen. Man weiß dann zwar nicht unbedingt, warum jetzt auf einmal Captain Nemo eine Frau ist, aber wenn man das einfach mal so akzeptiert, es kommt auch drin vor, dass der Vater halt tot ist, ach so, kann man okay. sich das halt so vorstellen. Ne? Also kann ich dann doch empfehlen, aber insgesamt ist die Comicserie, die ist sehr eigen gezeichnet. Also die Gesichter zum Beispiel sind alle sehr kantig. Mhm. Aber ja, man muss ehrlich sagen, Alan Moore macht halt auch Kunst. Es ist halt eben nicht unbedingt Asterix.
Das stimmt, ja.
Das ist sogar noch nicht der neue Asterix. Von daher kann ich wirklich empfehlen, aber ist jetzt nicht so die ganz easy Kost. Und es ist natürlich so ein bisschen, ne, mit dem Anspielungen raten, hat so ein bisschen was von, ja, Feuilleton-Wichsen.
Ja, schwierig dann, ja.
Okay. Sebi, du hast aber ja auch noch Serie geguckt.
Ich habe weiter Serie geguckt, genau. Und zwar habe ich darüber hinaus geguckt, erst Serie, aber Serie ist noch nicht fertig und darum habe ich mir einen Film gegönnt mit dem Titel Knights of Badassdom. Das ist eigentlich ganz lustig. Dabei handelt es sich um eine Persiflage von, ja, wie soll ich sagen, von Lapern. Und die ist sehr hochkarätig besetzt. Also das ist was, was mich positiv überrascht hat. So mit den Darstellern, also wer spielt da mit? Zum Beispiel Ryan Quentin, den kennt man aus True Blood. Oder mit der Darstellerin Summer Glue, die hat mitgespielt bei Dr. House. Und das ist schon, ja, ne, also das ist schon ein schönes, kann man sich schon mal angucken. Und generell, also von der Besetzung her, finde ich den einfach toll. Der ist einfach richtig, richtig schön. Und dann hat natürlich auch Peter Dinklage mitgespielt, als den man ja aus Game of Thrones kennt, wo er den Kleinwüchsigen spielt.
Tyrion?
Oder? Tyrion Lannister, so rum, genau, ja.
Heißt aber, glaube ich, ich weiß gar nicht, heißt der nicht tatsächlich Peter Dinklage? Wird das nicht sogar das, deutsch ausgesprochen?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin da nicht so drin wie andere.
Ich kenne auch immer nicht die ganzen englischen Reviews und dann heißt es immer Peter Dinklage. Von daher.
Ja, oder so.
Und Alten Ehrenreich.
Alten Ehrenreich.
Genau, den Alten Ehrenreich. Im Gegensatz zum Jungen Ehrenreich. Für alle, die Solo gesehen haben.
Nein.
Solo. Das kenne ich jetzt nicht.
Gut. Aber du kannst uns vielleicht mal sagen, worum es bei Knight of Badassdom geht.
Echt jetzt? Okay, also es fängt natürlich an, wie bei vielen anderen Filmen. Es gibt immer erstmal irgendeinen, der eine Idee hat. Und zwar möchten die Lab-Jungs sich ein besonders gutes Grimoire besorgen. Und dafür gehen sie in so einen schrömmeligen Laden und kaufen dort tatsächlich ein Grimoire, eine Reliquie. Und bei diesem LARP-Festival, wo die Jungs natürlich nur versuchen, die drei Mädchen, die dabei sind, klarzumachen und sich gegenseitig damit zu übertrumpfen, wer den tollsten Zauber oder was auch immer Charakter geskillt hat, passiert das, was eigentlich nicht passieren sollte mit einem echten Grimoire. Es wird aus Versehen ein Dämon beschworen. Und während die eine Hälfte, die mitkriegt, dass das echt ist, da in leichte Panik verfällt und sich jetzt überlegt, Mensch, wie kriegen wir den wieder gebannt, finden die anderen das mega geil, wie man sich denn so viel Mühe geben konnte für diese Special Effects und sonstiges. Dieser Film ist reichlich albern. Er hat keinen Kultstatus wie die Ritter der Kokosnuss oder ähnliches, wird es auch meines Erachtens nach nie so weit bringen, weil er dafür zu sehr auf die Nerd-Kategorie abzielt. Man muss also schon durchaus ein gewisses Grundverständnis haben für LARPer und Rollenspieler und dafür ist das Plenum einfach zu klein. Der Film ist sehr schön umgesetzt, also auch mit mehr oder weniger guten Special Effects immer, je nachdem, ob sie halt eben in-game von den LARPer-Jungs umgesetzt wurden oder eben out-game und dann zum Film gehören. Es ist herrlich. Ich möchte nicht zu viel verraten, denn jede Szene bringt quasi neue Herausforderungen für die Lachmuskeln. Ich habe viel gelacht, ich habe wirklich viel gelacht. Und es ist manchmal ein bisschen wirr, muss ich zugeben, wo man sich dann kurz konzentrieren muss. Ich sage, hä, was, wieso, wer, mit wem und warum und was hat der da und hä? Aber ich würde behaupten, Dominik hätte das jetzt abgetan als, ist halt ein kleiner Logikfehler, ne? Von daher, ich empfehle den Film. Der ist aktuell auch auf Amazon Prime zu sehen, im Prime Stream. Das heißt, man muss nicht extra zahlen. Es reicht, wenn man ein normales Mitglied ist und kann ihn sich anschauen. Also ich empfehle für alle, die einen Hang zum Sarkasmus und ja, Horrorkomödien generell mögen, die werden daran Spaß haben. Der ist übrigens schon etwas älter, aus dem Jahr 2013. Und freigegeben ab 16, weil man maximal ein paar nackte Damen- oder Herrenbusen sieht, aber kein Koitus.
Okay.
Ja, was aber nicht heißt, dass es den nicht gibt, ne? Man weiß es nicht.
Wobei ich ja echt die nackten Herrentitten auch nicht unbedingt sehen möchte.
Boah.
Kann ja in den Spiegel gucken. Na gut. Okay. Ja, kommen wir zum Thema. Und zwar haben wir heute mal wieder eine Top 5. Und zwar diesmal Spiele, die, ja, sag mal, zeitkritisch sind. Also nicht zeitkritisch im Sinne von, wir wollen mal was zum aktuellen Zeitgeschehen sagen, sondern zeitkritisch im Sinne von, wir haben nicht so viel Zeit. Und zwar entweder...
Also wir sollten jetzt, haben auch echt keine Zeit, wir sollten jetzt hier den Podcast beenden.
Sofort anfangen.
Das waren die Top 5, fertig.
Ja, direkt.
Oder wir sagen, zählen sie einfach auf, den Namen einfach, fertig.
Ja,
ja, einfach runterrattern.
Also es geht sowohl darum, dass teilweise von außen eine Zeitbeschränkung im Sinne einer Sanduhr oder eines Timers vorhanden ist oder auch, dass die Zeitbeschränkung dadurch kommt, dass man schneller sein muss als seine Mitspieler. Ja, ich hatte, als Sebi das Thema vorgeschlagen hat, habe ich mal gesagt, oh Gott, da weißt du nichts mehr viel, eigentlich nur eins ein, weil da eine Sanduhr bei ist. Habe ein bisschen drüber nachgedacht und habe mir dann gedacht, oh doch, findest du doch so ein paar. Weil die, auf die Sebi da so angesprochen hatte, da habe ich dann auch gleich gesagt, boah, die findest du scheiße. Naja, dann fangen wir mal einfach an. Und zwar fange ich mit meiner Nummer 5 an, weil da habe ich ein bisschen gemogelt.
So wie immer, jedes Mal.
Die Nummer 5 ist nämlich bei mir ein Spiel, was es aktuell noch gar nicht gibt.
Na toll.
Was es gibt und was ich gespielt habe auf der Messe in Essen, das ist der Vorgänger. Und zwar geht es um das Spiel Project Elite von Atypia Games. Damals, dieses Spiel von Atypia Games war allerdings ein super Spiel, aber die Minis waren kacke. Also die sahen aus wie, ich weiß nicht, früher hatte man die immer so als Stil vom Lutscher, gab es welche. Da waren dann so Figuren, dann unten oben konnte man ablutschen, hatte man unten eine Figur. So ein bisschen so sahen die aus. Also das war wirklich nichts Besonderes und absolut nicht mehr Standard. Aber, und jetzt kommt das, weshalb ich gemogelt habe, weil das Spiel würde ich aufgrund der grottigen Ausstattung sicherlich nicht in die Top.
Kann man nicht bemalen, und wenn man es nicht bemalen kann, dann kann man es ja nicht spielen, ne?
Ich erinnere mich dunkel, ja.
Hätte man bemalen können, aber man hätte echt keinen Spaß dabei gehabt. Aber demnächst kommt nämlich das Spiel bei Simon raus. Und da sind richtig geile Miniaturen bei. Die haben nämlich 2018 einen Kickstarter, und der wird wahrscheinlich voraussichtlich so im April ausgeliefert werden. Und dann ist das ein wirklich gutes Spiel, was auch noch granatengeil aussieht. Also von daher, es geht darum, man hat so, ja, Raum-Marines-Typen irgendwie und muss halt Aliens abballern. Und das macht man nicht wie gewohnt irgendwie rundenbasiert, sondern man macht das tatsächlich auf Zeit. Und das ist mal was ganz anderes und echt witzig. Und von daher ist das eine Sache, das hat man so noch nicht gesehen, und das ist echt geil. Also wenn das, ich habe leider den Kickstarter verpasst, aber wenn das dann demnächst in Retail kommt, man könnte ja fast schon sagen, naja, wenn das im April an die Bäcker ausgeliefert wird, könnte es ja sein, dass wir es hier in Deutschland schon im März kriegen.
Ist durchaus aber möglich.
Ja. Ich glaube es eher nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob Asmodee das Ganze lokalisiert oder ob man das dann einfach bei Simon direkt beziehungsweise bei Amazon oder sonst irgendwo bestellen muss. Aber es ist sicherlich supi. Project Elite. Kann ich nur empfehlen.
Project Elite. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Fürs Becken ist es ja jetzt eh zu spät.
Ja, das ist richtig. Ja, bis jetzt schon 2 Jahre zu spät.
Quasi. Ja, wenn die sich so lange Zeit lassen. Ja, da ich ja eh schon quasi angefangen habe reinzukrätschen, erzähle ich einfach mal von meinem Platz Nummer 5. Das ist ein Spiel, das ich schon länger nicht mehr gespielt habe, aber eigentlich ganz gut finde, und zwar Zombie 15. Es ist auch, wie der Name schon sagt, ein Apokalypse-Spiel, wo es um Zombies geht, darum auch Zombie. Und 15 ist eine doppeldeutige Anspielung. Einerseits daran, dass die Runden immer nur 15 Minuten gehen. Man hat also nur 15 Minuten, den entsprechenden Dungeon zu spielen. Und dessen auch darüber hinaus, dass die Protagonisten alles Teenies sind. Also hier das Cheerleader-Mädchen, es sind einfach furchtbar schreckliche, kitschige Archetypen. Schön gezeichnet, bunt bemalt. Von der Spielmechanik her war es für mich was ganz Neues, einen Dungeon-Crawler à la Zombicide zu haben, der eben nicht mit wahllos vielen Würfeln gewürfelt wird, sondern dass es einfach über Waffen gemacht wird. Hast du eine Waffe, klappt's, hast du keine Waffe, klappt's nicht. Es sei denn, du hast eine Spezialfähigkeit, dann brauchst du keine Waffe, und da geht's aber auch voran oder eben nicht. Und ganz klassisch, wie es halt eben bei diesen Zeitspielen ist, entweder man schafft es in der vorgegebenen Zeit durch die entsprechenden Straßen sich durchzukämpfen oder nicht. Was mich massiv anödet bei diesem Spiel, und darum ist es auch, glaube ich, so selten der Fall, dass ich es spiele, man muss so irrsinnig lange aufbauen. Also das ist einfach echt blöd. Ich weiß nicht, wer sich das gedacht hat. Ja, es ist wirklich unverhältnismäßig. Du bist eine Stunde beschäftigt mit Aufbauen und spielst dann 15 Minuten. Aber keine Angst, du weißt ja schon, was du die nächste halbe, dreiviertel Stunde machst. Du bist wieder am Aufbauen. Es ist einfach nervig, es ist wirklich nervig. Und das ist etwas, was den Spielspaß doch massiv einschränkt. Und darum hat es nur auf Platz 5 geschafft.
Also ich weiß, ich habe das damals rezensiert. Ich habe gerade mal eben geguckt. Ich habe dem irgendwie so eine 6 bis 7 gegeben von 10. Ich fand eben auch dieses Aufbauen, dieses, ja, ich möchte mal sagen, das war ja schon ein 100-Teile-Puzzle.
Es ist, ja.
Und so vor ähnlich. Allem alles so Teile, die alle immer irgendwie gleich aussehen. Man muss irgendwie gucken, dass man die Straßen einigermaßen passend zusammenstückelt. Dann fand ich, dass, ist immer die Grundmechanik. Das heißt, dass du immer, wenn du Zombies wegmachst, die kamen dann in so eine Schachtel. Mhm. Und das war dann irgendwie die große Horde-Box. Und immer wenn dann die App, das Ganze ist halt App-gesteuert, dann so ein Zombie-Grunzen vernehmen lässt, dann kommt auf das Feld, wo derjenige ist, der gerade dran ist, kommt dann diese ganze Horde. Und er hat dann möglicherweise, was weiß ich, 10, 15, also so viel, Zombies, diese, ja, gar nicht aufs ganze Feld drauf ist.
Ja. Ja.
Und es müssen immer alle überleben. Und ja, wenn das passiert, relativ am Ende des Spiels, also wenn sich diese Horde-Box ziemlich lange aufbauen konnte, dann kannst du auch gleich abbauen.
Ja.
Und das für ein Spiel, wo du eine Dreiviertelstunde aufgebaut hast, ich weiß nicht. Also das ist dann, naja, ich fand das nicht. Außerdem ist die Aktion, die du hast, das ist ja schon mal so ein mechanisches Abarbeiten. Also, naja, gut, man hat wenig Wartezeit dazwischen, aber was ganz witzig ist, ist, wenn diese Hotbox ziemlich voll ist, dann möchte man relativ schnell fertig werden, weil jeder sagt nur, okay, wir verlieren dann zwar gemeinsam, aber ich möchte die Viecher nicht bei mir drauf haben. Weil wir werden es ja trotzdem dann versuchen. Und ich habe dann erstmal mit 25.000 Zombies zu tun und nichts als einen Minigolfschläger. Weil das ist das Einzige, was ohne Moon funktioniert oder so. Also von daher, ich finde das eher so, mah.
Ich fand es ganz lustig. Ich habe es auch nur einmal, glaube ich, bei Freunden gespielt, aber damals hat es mir, glaube ich, ganz also Spaß gemacht. Ich habe es jetzt nicht schlecht in Erinnerung gehabt. Aber ich weiß auch, dass es damals halt recht lange für die 15 Minuten Spielzeit recht lange zum Aufbauen dauerte. Gut, meine Nummer 5 ist im Grunde genommen der Platzhalter für Partyspiele, wo halt Zeit häufiger eine Rolle spielt. Und ich habe mich dieses Mal für Werwörter entschieden.
Das habe ich auch, aber an einem anderen Platz.
Ja, also Werwörter, ein cooles Partyspiel. Im Grunde genommen geht es einfach nur darum, dass man versucht, mit Ja-Nein-Fragen ein Wort zu erraten. Es gibt einen Bösen, der das halt versucht, immer dann zu verhindern. Und ja, es ist, macht halt Laune und es ist jetzt nicht so, also es ist halt jetzt, man kann halt auch, ohne dass man jetzt als Verräter jetzt besonders quasi auffällig handelt, kann man dann trotzdem manchmal auch gewinnen. Weil einfach manchmal die Wörter dann so schwierig sind, dass kein Mensch einfach drauf kommt und die richtigen Fragen stellt. Ja, also ich finde es sehr lustig, es geht auch recht zügig. Man kann es ruhig immer 3-4 Mal spielen und dann geht man entweder dann zum Hauptgang, also Hauptspiel des Abends, oder man hat vorher das Hauptspiel gespielt und macht das nochmal zum Abschluss. Also jetzt kein Spiel für so eine ganze spielende Abend, aber lustig für so ein Spiel zum Start oder zum Ende hin.
Also, keine Frage, finde ich wirklich gut. Ich hatte ursprünglich, als ich davon gehört habe, gedacht, aber was soll das? Ne? Also, was ist das denn für ein Spiel? Aber mittlerweile, ich habe das also auch mittlerweile selbst und ja, ich finde es gut. Und vor allem auch so eine Sache, die immer ganz gut kommt, wenn wir so im Cabaret oder so, also mit ja. Nicht-Gamern unbedingt. Ja. Da kann man das auch ganz gut machen,
ja. Weil es ist auch
relativ,
ja.
Relativ einfach zu erklären.
Genau. Wenig Regeln.
Ja. Ja. Es ist auch ein Spiel, das ich habe. Also wir haben das tatsächlich alle drei und das zeigt einfach, es kann nicht schlecht sein. Und ich spiele das gerne mit meinen Schülern, das funktioniert auch super. Verschiedene Altersgruppen, wobei ich festgestellt habe, am besten klappt es, wenn die Altersgruppe relativ homogen ist. Wir hatten einmal den Fall, da hatten wir eine jüngere Spielerin dabei, die dann auch mal Bürgermeister sein wollte und dann hast du da eine 10-Jährige sitzen in einer Spielgruppe, die durchschnittlich gerade erwachsen geworden ist, also so um die Mitte 20. Und dann ist das natürlich mit dem Mogeln noch nicht so ganz so super und die verlachen sich dann immer. Aber wir waren uns einig, man kann das auf jeden Fall auch in einer altershomogenen Gruppe sehr schön spielen mit deutlich jüngeren Spielerinnen und Spielern.
Ja gut, man muss dann halt eben die leichte Version nehmen.
Ja, ja genau, da sind dann auch so Worte dabei wie Katze. Also das ist dann auch, das ist schön, ich finde das einfach gut. Darum hat es bei mir eine weitaus höhere Platzierung.
Aber erstmal ist Dirk mit seiner Nummer 4 jetzt daran.
Hau raus.
Ja, das ist tatsächlich ein Spiel, was ich mit Sebi zusammen schon mal gespielt habe, meine ich.
Oh.
Und zwar ist es wieder ein Spiel von Atypia Games, von James Ernest und Tom Jolly. Und zwar ist das Spiel Stellar Conflict. Das haben wir beide, Sebi, mal, meine ich, in Bielefeld gespielt. Und zwar geht es darum, jeder Spieler hat eine Flotte an Raumschiffen mit verschiedenen Raumschiffen. Ja, die sind so quadratische Kärtchen und die haben immer Geschütze. Und diese Geschütze sind auf diesen Kärtchen eingezeichnet.
Ach ja, das ist witzig. Doch, das haben wir gespielt, ja. Das ist wirklich
und
lustig.
Jeder hat dann aus seinen möglichen Schiffstypen stellt er sich eine Flotte von, ich sag mal, was weiß ich, 20 Punkten zusammen. Und hat dann auch jeder unterschiedliche Schiffe und unterschiedliche Schiffsklassen. So, und es geht jetzt darum, die Schiffe einfach auf den Tisch zu schmeißen. Und zwar wirklich zu schmeißen. Und die bleiben dann liegen, wo sie liegen bleiben. Und man hat dann kleine Schiffe, die dann irgendwie nur so eine Einserschiff sind, die auch nur eine Kanone haben, irgendwie so ein Jäger oder so. Und man hat die super geilen Dreadnoughts mit, weiß nicht, 10 Kanonen in jede Richtung. Aber das sind dann halt Schiffe mit einer Nummer 6. Und wenn alle möglichst schnell ihre Flieger gleichzeitig auf den Tisch geschmissen haben, das heißt, man kann auch nicht wirklich zielen, weil man weiß ja nicht, wo nachher die anderen zum Liegen kommen. Auf der anderen Seite kann man natürlich immer so gucken, wenn da gerade einer liegt, oh ja, dem will ich mich nicht unbedingt in den Weg stellen, also direkt vor seine Kanone. Das ist schon ein bisschen tricky. Und ja, wenn dann alle Schiffe liegen, dann wird abgearbeitet. Und zwar kommen dann erst die Einserschiffe, die dürfen dann schießen. Das Schießen funktioniert, indem man ein Gummiband nimmt und das quasi in die Flucht von dieser entsprechenden Kanone lang auszieht. Und das erste Schiff, was im Weg ist, das wird dann halt getroffen.
Ja.
Und dann gibt es halt noch eben Sonderregeln mit irgendwelchen Schilden. Und es gibt Kanonen, die Schilde durchdringen können.
Und manche drehen das Schiff und schubsen. Und vor allem kann es dir ja mal passieren, dass plötzlich das Schiff, auf das du schießen willst, weg ist. Weil es schon explodiert ist und du triffst das Schiff dahinter. Es ist wirklich sehr unterhaltsam.
Ja.
Aber ich glaube, Dirk hat am meisten Spaß mit diesem flitschenden Gummiband.
Ja, aber das ist echt kein Spiel für irgendwelche Spikes, die unbedingt gewinnen wollen, ja. Und die dann, da hatten wir einen dabei, der machte dann ein Gewese, weil das Problem ist, es sind halt Karten. Und wenn man mit diesem Gummiband da drüber halt, dann kommt es schon mal vor, dass diese Karte so ein bisschen verrutscht. Und wenn das dann so ein bisschen eng ist, dass man daneben kommt, nee, jetzt war ich da aber doch, nee. Mit solchen Leuten macht das keinen Spaß. Also irgendwelche Gewinnwoller, ich meine, ich spiele ja mit solchen Leuten sowieso nicht so gerne, aber das Spiel sollte man echt nicht mit solchen Leuten spielen. Oder man nimmt halt eben, es gibt ja auch so Laserpointer, die dann eben so eine Linie quasi lasern. Das ging vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Da könnte man dann auch die Kanonen so genau ausleuchten, dass man das Schiff dabei nicht bewegt. Obwohl, dann würden sich die Leute wahrscheinlich auch irgendwie ausreden, dass man ja nicht genau in der Mitte der Kanone und ne, das ist ein bisschen verwinkelt. Und also sagen wir mal so, muss dabei schon ein bisschen lockerer sein, aber dann ist es ein cooles Spiel. Ja, also ja. Kostet glaube ich auch nicht viel, ich glaube so 15 Öcken oder irgendwie sowas. Kann man also gut mal nehmen. Ja, Sebi.
Ja, mein Platz Nummer 4 ist ein Escape Room, das Brettspielspiel.
So, und jetzt welches? Es gibt ja dann
da gibt's tatsächlich
von Deckscape bis Varianten. Exit.
Also ich habe mich tatsächlich für das entschieden, wo diese kleine Plastikbox dabei ist. Die meisten von euch werden es vielleicht kennen, schon mal gesehen haben oder ähnliches. Das Schöne dabei, da hatte ich vorhin auch schon mit Dominik drüber philosophiert, ist wirklich, dass man da eine rote Uhr abgebildet hat, die wirklich kontinuierlich zurückläuft. Und die Hinweiskarten, die mit in diesen Umschlägen mit dabei sind, sind halt auch sehr eindeutig. So nach dem Motto, öffnen Sie das erst, wenn Sie nur noch 40 Minuten haben. Öffnen Sie das erst, wenn Sie nur noch 20 Minuten haben. Wenn Sie, also auf Deutsch gesagt, wenn Sie bis jetzt noch nicht drauf gekommen sind, dann sind Sie einfach rotze hohl.
Was ist mit mir? Ach so.
Ja, es ist schon, also es ist okay. Ich mag das Spiel und ich spiele das gerne mit meiner einen Gelegenheitsspieler-Clique, will ich es jetzt einfach mal nennen. Was ich halt meine ist, das sind nicht solche Hardcore-Cracks. Das sind auch schöne Knobelfüchse und du hast echt Stress mit diesem verdammten Ding. Also diese Uhr tickt da langsam runter. Manche Rätsel sind rotzeschwer. Also da dachte ich mir auch so, wie sollst du denn darauf kommen? Also nicht in der Zeit, bitte. Also auf keinen Fall. Was ich bei diesem Spiel etwas blöd finde, ist, dass es meist, also wir spielen es oft zu fünft oder zu sechst. Das liegt aber auch daran, dass wir damit erst morgens um 3:30 anfangen, weil irgendjemand vergessen hat, das Spiel mitzubringen. Und dann nochmal nach Hause fährt und es dann holt. Das liegt nicht daran, dass derjenige so weit weg ist, sondern dass wir in der Zwischenzeit was anderes spielen. Und dann heißt es, naja, wir haben es jetzt extra geholt, dann spielen wir es auch. Und dann einfach nicht mehr die kognitive Auffassungsgabe haben, die man dafür braucht. Und vor allem, man kann es primär nur mit 4 aktiven Spielern spielen. Das ist ein bisschen blöd geregelt. Also da ist einfach nicht genug Material dabei, um alle zu beschäftigen.
Ja, also mit mehr würde ich es auf jeden Fall, aber das finde ich bei den meisten Escape Room Spielen, dass du da vielleicht, dass maximal 2 Rätsel häufig nebeneinander gemacht werden können. Und das heißt, wenn jetzt dann 2 Leute an ein Rätsel setzt, mehr als 4 Leute passen da meistens nicht dran.
Exakt. Das ist ein ganz großes Manko, meiner Meinung nach.
Ja, gut, also muss halt die Spieleanzahl dann, also ich weiß nicht, was auf der Box steht. Halt.
Ja, eben mehr, deswegen. Also das ist ja das, ja, es stehen eben mehr Leute drauf und das ist einfach doof, ja.
Das ist dann blöd gemacht, weil ansonsten finde ich, ja, dann ist es halt nur für zu viele Leute, ne, dann muss man halt die Spielergruppe dementsprechend wählen. Aber wenn da jetzt draufsteht, keine Ahnung, 6 bis 8 Spieler oder sowas, ist natürlich blöd, wenn dann eigentlich nur 3, 4 wirklich aktiv dabei sein können.
Ich bin da eh raus, weil Escape Room ist bei mir der Fokus auf Room. Von daher, diese ganzen Escape-Sachen, das ist nicht meins.
Ja, wie gesagt, also ich finde halt fast die Exit-Spiele ein kleines bisschen besser, aber wenn es darum geht, eben diesen Zeitdruck nochmal nachzuempfinden, weil da stehen bei den Exit-Spielen, steht ja einfach nur im Regelheft dann so, ja, wenn du so und so viele Minuten gebraucht hast, bekommst du dann so und so viele Punkte. Wenn du mehr als 90 Minuten gebraucht hast, bekommst du halt fast keine Punkte mehr. Aber das bringt halt nicht diesen Druck rein, die halt diese tickende Uhr dann bringt. Einziger Nachteil ist manchmal, dass du an einem Rätsel hängen bleibst. Das war es aber vorher so schnell, so, und dann bekommst du diese Tippkarten. Ja, das wissen wir schon, aber wir kommen einfach an dem Rätsel nicht weiter und dann vergehen da 10 Minuten relativ ungenützt, weil du bekommst nicht den Tipp, den du brauchst, weil du an einem Rätsel hängst, was schon ein bisschen weiter voran ist und ärgerst dich hinterher, dass du dann doch am Ende dann kaum Zeit hattest, obwohl du nur an einem einzigen Rätsel eigentlich festgehangen hast.
Ja, das stimmt, das finde ich sehr schade. Also wir haben auch schon mal ein Rätsel, das einfach sehr, sehr schwer war, ohne Uhr gespielt. Wir haben, ich glaube, fast 2 Stunden gebraucht. Also das war echt hart, richtig, richtig hart. Und ich denke, Alter, da kommt doch keiner drauf. Also was ist das denn für ein kranker Scheiß?
Ja. Gut.
Rutili, meine Nummer 4 ist eine Videospieladaption.
Na, jetzt bin
aber
ich gespannt.
Nicht
Tetris.
Also sie wurde halt dafür kritisiert, dass sie nicht so war, wie sich die meisten Leute das vorgestellt haben.
Tetris auf Zeit.
Nein, wie heißt es denn nochmal? Enemies Unknown.
Ja.
Nicht UFO. UFO hießen
die
Sachen. Die
anderen, ja.
Nein, das hießen die aus den 90ern.
Genau. Aber es gab auch schon in den 90ern oder Anfang der 2000er, gab es auf jeden Fall auch schon, hatten die auch schon teilweise diesen Namen. Gab halt dann diese Neuauflage. Und das ist jetzt halt die Umsetzung der Neuauflage.
XCOM.
XCOM, genau. XCOM, das Brettspiel.
Ja, stimmt. Oh, das habe ich auch schon mal gespielt.
Während halt die meisten eben so einen Dungeon-Crawler im Grunde genommen erwartet haben, wo man halt mit seinem Team da durchgeht, ist halt XCOM, das Brettspiel, eher auf der Basisseite, wo man halt jetzt einfach gucken muss, wo packen wir wie viel Forschung hin, wo schicken wir unsere Leute jetzt hin, wo müssen wir vielleicht nochmal bei der eigenen Verteidigung was machen. Und da gibt's dann halt verschiedene Rollen. Der eine kümmert sich um die Forschung, der andere kümmert sich darum, dass die Leute verteilt werden. Und einer, der koordiniert einfach alles und muss ein bisschen die Zeit im Blick haben. Und währenddessen läuft dann halt die App, die dann manchmal auch dann noch so Sachen reinbringt, dass halt dann doch die Basis angegriffen wird. Ja, also, und es gibt halt immer so einen Echtzeitteil, wo man halt diese ganz schnell Sachen entscheiden muss. Und dann wird hinterher die Entscheidungen, die man getroffen hat, werden dann halt in Ruhe dann abgehandelt. Also, aber der Echtzeitteil, der stresst einen schon ganz gut. Also, und generell, diese Stressspiele sind ja gar nicht so meins, aber wenn es jetzt kooperativ ist, dann finde ich es jetzt nicht immer so schlimm. Und von daher, das wird sich gleich auch generell so weiterentwickeln, meine Liste. Das ist schon mal so ein bisschen Foreshadowing. Wenn ich da gegeneinander spielen müsste, da hätte ich dann, glaube ich, keinen Spaß dran, aber da man dann zusammen gewinnt oder verliert, ja, dann dürfen die einmal kurz meckern, dass ich zu langsam meinen Entscheidungen war. Oder was zu langsam gefordert habe. Aber damit komme ich dann besser zurecht, als wenn ich dann die ganze Zeit auch so, ja, ihr habt jetzt 50 Punkte und ich habe 0. ja, aber ich find's cool. Witzig. Also ich finde es halt, es ist halt nicht das, was die Leute erwartet haben, aber mir hat Spaß gemacht.
Wobei ich echt nicht verstehe, warum sie das, als sie die Lizenz hatten, warum sie das gemacht haben.
Ich verstehe nicht, warum sie nicht beides gemacht haben. Also das ist das vielleicht. Also ich finde halt, die wollten halt, glaube ich, unbedingt diese App haben und hatten vielleicht diese App-Idee und haben gedacht, das passt ganz gut zu diesem XCOM, aber dass man dann trotzdem vielleicht dann noch so einen zusätzlichen Dungeon-Crawler macht. Aber
ja, denn ich meine, gibt es irgendwen, der sagt, boah, XCOM, das Tollste daran finde ich diesen ganzen Basenverwaltungskram.
Also ja, nicht das Tollste, aber mir macht das halt, ich bin ja auch so ein Wirtschafts-Sim-Mensch, von daher habe ich da jetzt auch schon ein bisschen Spaß dran, halt so meine Basis aufzubauen und zu optimieren. Von daher,
also ich finde es okay, weil man dann eben neue, was weiß ich, neue Waffen oder neue Rüstungen oder irgendwie sowas kriegt, aber also ansonsten fand ich das doch echt immer das Langweiligste daran. Ja, also wirklich heftig langweilig. Insbesondere, wenn es dann wieder um Geld ging und du hattest dann irgendwie immer, konntest jetzt aussuchen, ui, du kannst jetzt entweder einen Einsatz fahren über, was weiß ich, Ägypten oder einen in Australien und ja, derjenige, der dann jetzt gerade den Angriff abkriegt, den du nicht verteidigst,
der zieht dann halt
der zieht seine Gelder zurück und dann bist du pleite, ne? Wo du dann sagen kannst, ja toll, super. Ja, genau das habe ich mir gewünscht. Also, wie gesagt, ich fand das eigentlich an dem Spiel immer echt, das hätte für mich aus komplett weglassen können. Jetzt einfach sagen müssen, okay, du findest jetzt nur noch irgendwelche neuen Ausrüstungsteile oder sowas. Ne? Das weiß ich, die Aliens haben sie mitgebracht und haben dann irgendwie so eine Blaupause im Raumschiff irgendwie im Schreibtisch gelassen und dann kannst du die auch bauen. Das hätte mir vollkommen gereicht und diese ganze Finanzierungsscheiße oder so.
Ach, wie gesagt, mir hat das schon auch Spaß gemacht, auch dann immer dieses Überlegen, so wo baue ich jetzt die verschiedenen Räume hin, weil die ja teilweise voneinander profitieren, wenn sie nebeneinander sind. Ja, ich fand das...
Ja, weil dann einige zerstören muss, weil du wieder Platz brauchst
und
so.
Genau. Und welches...
Du bist halt auch so ein
welche Waffen... wo ich jetzt meine, die Forschung drauf spezialisiere, ja. Auf welchen Waffen oder sonst was Typ. Also ich fand das immer so eine ganz nette Abwechslung, so dass man halt zwischen den Kämpfen dann immer dann da noch ein bisschen was aufbauen konnte. Aber das ist ja dann, Geschmäcker sind unterschiedlich.
Ja.
Gut, dann bin ich wieder, ne?
Ja, hau mit raus. Deiner Nummer 3.
Und zwar war es ein Spiel, was ich Silvester gespielt habe. Und zwar ist es ein Spiel, wo man malen muss, und zwar blind malen muss. Also nicht blind, dass man nicht sehen kann, sondern man weiß nicht so recht, was man malt. Looney Quest von Laurent Escoffier und David Franck.
Lustiges Spielchen.
Ja, man muss halt eben so einen Pfad über einen, ich sag mal, so ein Bild malen, wo man verschiedene Punkte erreichen muss. Auf einige Sachen darf man eben nicht drankommen. Das Problem ist, man malt es halt nicht auf diesem Bild, sondern man malt es auf einer durchsichtigen Folie, die daneben liegt. Und da muss man immer so ein bisschen schätzen.
Ich glaube, das habe ich auch schon mal gespielt. Das war echt ganz witzig.
Ja, und ist immer so, Entfernungen muss man dann abschätzen. Und ja, das kann ordentlich daneben gehen, wenn man immer vollkommen falsche Angaben macht, wie groß denn 30 cm sind. Aber ja, ich habe da immer sehr viel Spaß bei. Also ich bin nicht wirklich gut da drin, aber Spaß habe ich da schon dran. Und von daher, Looney Quest, eine gute Sache das. Hat auch wirklich niedliche Grafik.
Ja, also die Grafik ist auch
so ein bisschen...
cartoonisch halt.
Ja, wahnsinnig, ich würde eher sagen, auch. Ja, nee, ich würde tatsächlich eher so sagen, so eine Videospielgrafik, ne?
Man könnte das fast auch wirklich als Videospiel umsetzen, also das mit der Maus dann so... Zeichnung ist das.
Also ich würde sagen, das ist so eine ja Konsolen-Jump-and-Run-Grafik. So Äffchen oder irgendwie, die man dann quasi abfahren muss, oder beziehungsweise die man nicht abfahren oder irgendwelche Blumen, die man einkringeln muss, aber man darf dann nicht über die Blume malen und so. Also schönes Spiel. Allerdings wieder den Nachteil, wie alle Spiele, wo man irgendwas malen muss, die Stifte sind ein bisschen grottig. Und irgendwann werden die Folien auch ein wenig stumpf vom vielen Abwischen, weil man kriegt es dann doch nicht ganz so ab.
Das stimmt leider, ja.
Juli, Sebi.
Ja, also mein Platz 3, ich musste gerade mal schauen, ja doch, ist das ganz klassische Escape. Das ist einfach schön. Also das sollte eigentlich jeder mal kennen. Es ist ein irrer Würfelwahnsinn, um Dinge, die man vielleicht oder auch vielleicht nicht braucht. Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut.
Ja, einfach mal schnell würfeln und ja. Versuchen rauszukommen.
Hoffen, bangen, zittern. Also das ist...
Das stresst auch einen ganz
ja,
gut.
Ja, es immer. Stresst einen tierisch. Also es ist mega nervig.
Man muss nur den Gong... hören.
Ja,
weil
ja,
wenn man den nicht hört, dann ist es dann irgendwie so ein bisschen...
Das ist in der Tat somit das klassische Problem dabei.
Wenn man dann auf so einem Holztisch dann schön laut würfelt und alle sich gegenseitig anschreien, ja, dann ist manchmal der Gong...
Der Gong ist chronisch unterhört. Akustisches Mangelreiz, würde ich da sagen, Element.
Ich habe es immer noch nicht gespielt.
Was? Echt nicht?
Nein, ach was? Ich habe noch nie Escape gespielt.
Schön.
es wäre auch so ein Spiel, wo ich jetzt sage, boah, ich muss es jetzt nicht unbedingt, aber ich würde es wohl mal mitspielen, wenn es mal einer spielt. Aber dann gibt es auch, glaube ich, zwei von, ne? Einmal Zombie und einmal Indiana Jones oder irgendwie so.
Genau, und das Zombie ist halt, hat dort auch eben so 15 Minuten, dauert 5 Minuten länger und man muss halt mehr, hat zumindest schon von der Grundbox mehr verschiedene Aufgaben, während man halt bei Escape, da kommen halt durch die ganzen Erweiterungen, kommen dann noch einige andere Sachen dazu, aber in der Grundbox geht es ja erstmal fast nur darum, Räume aufzudecken, Kristalle abzulegen und dann hinterher zu entkommen.
Ja.
Also das ist sehr, sehr, sehr simpel von der Mechanik her am Anfang.
Wobei ich es da auch schon mal geschafft habe, aufgrund einer Erweiterung mich in eine Sackgasse zu manövrieren, was spieltechnisch eigentlich nicht möglich ist, aber ich habe es hingekriegt und weil ich ein guter, motivierender Spieler bin, sind mir zwei meiner Mitspieler nachgelaufen und die anderen haben halt ohne uns
Ich bin auch ausgerannt. Ich habe gesagt, den Scheiß tue ich mir nicht an. Da gehe ich, diese Sackgasse gehe ich nicht.
Nö. Ihr könnt mal da zusehen, wie ihr da klarkommt.
Ja.
Das war echt witzig. Ja, also das klassische Escape. Also, wie gesagt, Würfelwahnsinn. Ich spiele das vielleicht so 2-3 Runden. Das reicht mir dann aber auch. Dann habe ich wieder genug Adrenalin gepumpt.
Okay.
Dominik. Meine Nummer 3 ist von, ich glaube ja von auch der Firma, die mein meistgastes Echtzeitspiel macht, beziehungsweise das Spiel, wo halt auch ein großer Echtzeitteil drin ist. Aber in dem Spiel geht es eigentlich wirklich nur um Echtzeit. Aber damit es für mich dann erträglich ist, ist es natürlich kooperativ. Und es spielt im Weltraum. Mhm. Von CGE.
Ich ahne Check Games.
Also es gibt ja eins von CGE.
Im Weltraum.
Wo ich aber glaube, das ist eher nicht. Das wird wahrscheinlich bei dir höher in der Liste sein.
Ja, das wird auf Platz 1 auf jeden Fall sein. Nee, ich habe jetzt hier Space Alert auf Platz 3 gesetzt. Ein cooles Spiel, wo man gemeinsam ein Raumschiff lenkt und da auch wie eigentlich fast bei dem anderen Spiel versuchen muss, eben gegen Angreifer und andere Sachen, die einem da entgegenkommen, auszuweichen oder abzuschießen. Man muss dabei durch das Raumschiff laufen und verschiedene Aktionen machen, also die Waffen fertigsetzen, die Energie besetzen oder Angreifer, die in das Raumschiff reinkommen, bekämpfen. Aber dabei hat man halt auch wieder, also da ist jetzt keine App, oder ich weiß nicht, ob es inzwischen vielleicht eine App dafür gibt, aber ursprünglich war es halt mit einer CD, die einen Soundtrack liefert und dann gab es zwischenzeitlich immer dann, während man sich am Anfang immer sagen kann, so, okay, ich kümmere mich in der südwestlichen Box darum, dass die Energie weiterhin läuft auf der Seite und du kümmerst dich oben rechts darum, dass dort die Kanone abgefeuert wird. Aber zwischenzeitlich gibt es dann immer wieder Kommunikationsstörungen, die durch so ein Rauschen dargestellt werden und dann darf man derzeit nicht miteinander reden. Und das ist dann, weil es dann ja trotzdem die Zeit weiter tickt, macht dann trotzdem jeder immer irgendetwas. Und ob dann die Aktionen noch so zusammenpassen, wie sie zusammenpassen sollten, das ist dann immer, das muss man dann immer gucken. Aber
sieht man denn nicht, was die anderen machen? Hm? Sieht man denn nicht, was
die anderen machen? Nee, ich glaube, man programmiert das, meine ich erstmal. Ich habe es jetzt schon ein bisschen, das glaube ich jetzt inzwischen so 1,5 Jahre her, dass ich es zuletzt gespielt habe. Aber man sieht, meine ich erstmal, man legt das mehr oder weniger auch erstmal kartenmäßig aus, was man machen möchte.
Okay.
So Roborally-mäßig ein bisschen, glaube ich.
Okay.
Und dann, wenn man dann nicht dabei kommunizieren darf, dann ist das halt, dann legt man halt einfach irgendwas und hofft, dass die anderen das andere machen.
Ja, das klingt lustig, ja.
Ja, also meiner Meinung nach ein sehr cooles Spiel und das, was auch immer dann, vor allem wenn dann die Gegner dann doch näher kommen, dann ziemlich stresst.
Okay. Habe ich tatsächlich auch noch nie gespielt. Okay. Ja, dann komme ich jetzt zu meiner Nummer 2. Und das ist eigentlich das Spiel, was Dominik gerade hatte, nur in besser.
Na, jetzt bin ich aber mal gespannt.
Man möchte mal, was mit der gleichen Grafik.
Was aber wahrscheinlich bei Dominik noch höher sein
wird. Ja, es wird bei mir bestimmt auf Platz 1 sein.
Ein Spiel von Vlada Schwatil. Und es ist natürlich Galaxy Trucker.
Das wird bestimmt, ganz, ganz vorne. Also auf Platz 1 könnt ihr damit schon nochmal rechnen.
Ja, das denke ich auch. Also man grapscht sich halt Teile für sein Raumschiff zusammen möglichst schnell. Und wenn man dann fertig ist, dann haben die anderen eben nur noch ein gewisses Maß an Zeit. Und ja, dann geht es halt los, dass man mit diesem Raumschiff einen, ja, ich sag mal, einen Parcours beziehungsweise eine Route abfliegen. Und da hat man dann irgendwelche Asteroiden, man hat Schmuggler, die einen überfallen und einem Waren klauen wollen. Man hat Planeten, wo man Waren einsammeln kann. Allerdings auch nur, wenn man genügend Frachträume vorher eingebaut hat. Und gegen die Schmuggler und gegen Piraten und gegen Sklavenhändler kann man sich nur verteidigen, wenn man genug Kanonen eingebaut hat. Und es gibt halt Superkanonen, die können doppelt so gut schießen wie die anderen, aber da braucht man dann wieder Energie für, die man noch nicht hat, wenn man keine Energiespeicher hat. Aber jedenfalls, es kann durchaus vorkommen, dass man mit sehr viel weniger Schiff am Zielort ankommt, als man gestartet ist.
Ja, es sei denn, man startet von Anfang an nur mit einem halben Schiff. Weil man, das ja, voll, das weil man da an einer Stelle nicht genau aufgepasst hat und dann fehlen. Und das ist natürlich die Stelle.
Abfällt.
Genau, und die Stelle ist, die nur durch diesen einen Weg da, für, mit von dem Rest des Schiffs verbunden ist und dann man dann schon am Anfang die Hälfte seines Raumschiffs verloren hat. Und dann denkt er.
Das okay. Klingt auf jeden Fall witzig.
Also das wir klingt haben das nach auch, mir. Wir haben das auch Silvester gespielt und ja, ganz gut Spaß damit. Wobei es das erste Mal schon ein bisschen schwierig ist, weil man sich einfach merken muss, wofür sind welche Sachen im Schiff und worauf kommt es an, dass man zum Beispiel zusieht, dass wenn man das Schiff baut, man eine relativ geschlossene Außenfassade hat, weil einem sonst selbst die kleinen Asteroiden da irgendwelche Dinge zerstören können. Und von daher, es gibt auch eine sehr gute App dazu, die ist wirklich gut, also trotzdem, dass ja eigentlich ein Spiel mit, ja, ich sag mal, Interaktion insofern, dass man anderen Leuten was weggrapscht und permanent irgendwie die Hände im gleichen Haufen wühlen. Und es kann durchaus auch schon vorkommen, dass man sich dabei gegenseitig verletzt, indem man da gleichzeitig beide auf ein bestimmtes Teil grapschen und man sich dann gegenseitig auf die Finger haut. Aber ich finde es ein tolles Spiel. Ich hab's wirklich gerne. Ob man unbedingt die Erweiterungen braucht, die die Sachen eigentlich noch komplizierter machen. Ja. Das weiß ich nicht.
Die zusätzlichen Aliens, die einem helfen.
Ja. Und dann irgendwelche Sonderteile, wie irgendwelche Wummen, die in zwei verschiedene Richtungen schießen, also nach vorne zur Seite oder nach vorne nach hinten oder was weiß ich nicht. Und irgendwelche Sachen, die nach vorne schießen und nach hinten einen Antrieb haben, wo aber davor eigentlich nichts sein darf und dahinter nichts. Ich weiß es nicht, ob das so hilfreich ist. Ich finde das eigentlich so in der Vanilla-Version schon fast am schönsten. Aber da finde ich es ganz toll. Galaxy Trucker von Vlada Schwatil, auch bei Check Games Edition.
Witzig. So. Ja, es klingt echt witzig. Ich habe es noch nie gespielt. Ich muss das mal
echt
machen.
Ja. Haben wir schon ein paar Mal gespielt.
Ja, es ist schön, dass ihr das immer ein paar Mal spielt.
Ich habe es auch ein paar Mal gespielt und es war ein paar Mal zu viel.
Ah, so.
Aber du kannst ja mal wirklich.
Aber es wird vielleicht doch noch auf meiner Platz 1, bestimmt.
Man weiß es. Vielleicht. Ich habe lange mit mir gerungen, was ich auf Platz 1 und was ich auf Platz 2 setze. Und ich habe mich letztendlich dazu entschieden, dass ich auf Platz 2 setzen werde: Stille Post Extreme. Ich habe es deshalb unter die Zeitdruckspiele gepackt, weil es einfach diese kleine dusselige Sanduhr gibt, die chronisch zu wenig Zeit anzeigt, damit man da mal adäquat malen kann, beziehungsweise rätseln, was verdammt nochmal hat mein Vorgänger denn gemalt. Ich weiß.
Ich finde die Sanduhr ganz gut, weil dann kann ich diese schlechten Zeichnungen, die ich da immer abliefere, dann immer auf die. Ich hatte einfach
nur Zeit, sagen, ich das, erinnere
wäre,
mich
das wäre
daran, Picard,
das wäre quasi. Ja. Monet geworden, wenn...
Genau, kleiner Chagall hier. Mhm.
Ja.
Ja. Pablo Picasso
wenn
wohl
Zeit
eher,
nicht
abstrakte
gewesen wäre,
Kunst.
Ne? Unter Zeitdruck kann ich halt nicht arbeiten. Ne? Ich brauche halt inspirative Freiheit. Ja.
Nee, also das ist...
Wobei ich dazu sagen muss, das größere Problem, was ich dabei habe, als der Zeitdruck ist, wir spielen das ja immer in der Variante für echte Erwachsene. Das heißt, mit den Karten aus der Filmversion von Time's Up. Und dann muss man halt eben zeichnen, das sonderbare Verhalten.
Geschlechtsreifer, irgendwas.
Geschlechtsreifer, Großstädter zur Paarungszeit.
Genau.
Ne? Oder das geht ja noch einigermaßen, aber vor allem sind ja viele neuere Filme, wo ich dann sage, oder so neuere deutsche Filme, die ich alle nicht kenne. Und wenn ich dann irgendwie Maria, ihm schmeckt's nicht oder so, irgendwie Herr, sowas habe. Noch. Ja, ja, der Ringe geht noch. Aber ne, da weiß ich einfach nicht, was ich machen soll. Also von daher, das habe ich da das größere Problem. Aber an sich muss man sagen, schon gutes Spiel, sehr, sehr lustig.
Ich glaube, wenn du es noch extremer machen möchtest, dann kannst du es mit, hier, sag's mir, Personen spielen.
Ja, das ist echt
diese Personen nachzeigen.
Richtig krass.
Das wird dann, glaube ich, dann hast du, glaube ich, ein Problem.
Ja, das kann wohl sein. Das will ich ja immer.
Weil es sind, glaube ich, nicht jeder ist ein guter Karikaturist, der es schafft innerhalb von kurzer Zeit.
Boah, aber das sollten wir echt mal machen. Das fände ich so geil.
Boah, ihr habt
ich
aber
glaub, ja, das wird einem Chaos
böse, sein bei mir. Böse Gedanken.
Da hätte ich so viel Bock zu.
Ja, sag's mir mit Personen.
Yes. Ah. Ich kann die Person schon nicht erklären. Und wie soll ich
ja, und dann soll ich es auch noch zeichnen. Das ist schon auf jeden Fall Chaos vorprogrammiert.
Wenn Martin dann Augusto Rodin malen muss.
Ja, das, genau. Wer kennt sie nicht, aber Augusto Rodin.
Die Auguste, genau. Mhm. Aber nein, also finde ich auch, ist eigentlich ein tolles Spiel. Ja. Aber ist, glaube ich, auch eines der Spiele, wo man sagen muss, da gibt es, glaube ich, noch niemals Leute, die diese Punkt. Wertungsregeln überhaupt je gelesen haben.
Die habe ich auch übersprungen.
Ja, also. Ja, ich habe die auch nicht so wirklich wahrgenommen.
Also ich wüsste nicht, wie die gehen. Also, keine Ahnung.
Nee, ich auch nicht.
Ist auch, glaube ich, echt scheißegal.
Das auf jeden Fall, also es geht da echt nur, also ich finde, für mich ist das einfach eine spaßige Aktivität und dann guckt man einfach, wo wer es kaputt gemacht hat und was dann am Ende draus geworden ist.
Ja, also meine Lieblingsstory ist immer noch, wie aus dem wunderschönen Film Stargate, der es fast bis zum Ende geschafft hat und dann an der letzten Stelle gepatzt hat und dann wurde daraus Titanic. Das ist einfach nur wow.
Fast das Gleiche.
Ist ganz nah beieinander, ganz, ganz nah. Ja, naja.
Okay.
Gut, meine Nummer 2 kann man recht zügig abhandeln, weil sie wurde schon erwähnt von Sebi.
Oho.
Escape.
Genau, Escape. Einfach der Klassiker mit Stress. Also wenn ich an Spiele unter Zeitdruck denke, dann ist Escape für mich immer eigentlich das Erste, an das ich denken muss, weil es immer diese Erfahrung hat, wo man, oh, und dann kommt auf einmal, hat man auf nur schwarze Würfel, dann ist man da gerade alleine, kann mir irgendjemand helfen, kann irgendjemand zu mir kommen? Und ja, also da habe ich auch schon so viele Erlebnisse, dass es einfach dann in die Hose gegangen ist und es aber trotzdem einfach nur lustig war. Ja, sehr, sehr lustiges Spiel. Ich glaube, das einzige Queen-Spiel, was ich gespielt habe und wo ich gesagt habe, das würde ich gerne nochmal spielen. Und das habe ich auch häufiger gemacht. Ich habe selber nur die Zombie City Variante. Wie gesagt, die macht das Ganze von Anfang an komplexer und dadurch schwieriger auf den Tisch zu bringen. Also meistens ist es dann doch eher die pure Variante Escape, Fluch des Tempels oder sowas.
Fluch des Tempels, ja genau, die ganz klassische.
Genau, und dann auch mit vielleicht einer Erweiterung drin, aber jetzt nicht so aufgeblasen, dass es dann zu kompliziert wird. Ja, bei Zombie City muss man immer noch dann erstmal die irgendwelche Sachen finden, dann muss man den Wagen starten, dann muss man zum Wagen zurück und dann muss man mit dem Wagen aus der Stadt fahren. Das macht das alles relativ, also quasi für so ein Spiel aufwendig und man muss die Zombies eventuell teilweise auch töten. Macht das Ganze komplexer und dafür, dass das Spiel dann ja eigentlich auch nur 10 Minuten geht, wenn ich dann erstmal eine halbe Stunde brauche, um die ganzen Regeln zu erklären. Und meistens sind die Spiele halt so stressig, ja, man spielt es vielleicht noch ein zweites Mal, aber ein drittes Mal ist man dann auch, oh, jetzt meine Pumpe, mein Herz, das hält nicht mehr aus.
Ja, das stimmt. Ja, schön. Schön, schön, schön. Aber das passt, wenn ich dazwischen grätsche, denn mein Platz 1 Spiel wurde auch schon erwähnt, und zwar von Dominik. Und von zwar mir. Ist es, Trommelwirbel, Werwörter.
Meine Nummer 5.
Ja. Aber immerhin, nee, ich finde das im Moment einfach echt schön. Also meine Platzierung wechselt ja auch immer mal wieder und das, ich mag das, ich spiele das im Moment einfach gern. Das kann sich ändern, also keine Frage, aber im Moment finde ich das echt super.
Ja, das ist wirklich ein lustiges Spiel, schnell erklärt, kann man immer einfach mitnehmen, ist so klein.
Ja.
Passt in jede Tasche.
Das stimmt.
Und ja, ich kann mit meiner Nummer 1, kann ich auch relativ zügig abhandeln. Und zwar haben wir es auch schon erwähnt, allerdings noch nicht als richtigen Platz, sondern wir haben nur die Karten erwähnt. Das ist natürlich die gleiche Nummer 1 wie auch
bei Partyspielen. Bei allen Spielen oder fast allen, jede zweite Kategorie.
bei den Miniaturenspielen kommt es nicht so gut weg. Aber
hast du jetzt nicht für Personen schon mal ein Miniaturenspiel dann draus gemacht? Also dass du mit einem Laserdrucker dann
jede Der bringt Person ja nichts, dann muss ja nachher pantomimisch darstellen, sonst müsst ihr ja nur auf die Figur zeigen. Aber nein, rede es natürlich von Times Up, beziehungsweise sag's mir. Und dann in den Varianten entweder Personen, die ich tatsächlich besitze und die ich auch am liebsten spiele, die aber insbesondere von Leuten unter 30 immer sehr, sehr ungern mit mir gespielt wird, weil die Hälfte der Leute da nicht mehr kennen.
Also unter 30, ich würde ja sagen unter 50.
Ja, da gab es natürlich auch mein größtes Spielerlebnis. Tellurian, Dirk und ich, wir sind beide verdammt gute Ende 40. Und wir haben Times Up Personen gespielt und wir haben einfach nur den Boden mit unseren Mitspielern aufgewischt.
Ja, da waren noch Leute
dabei. Deswegen findet er so gut, weil er das...
Die kennt keiner.
Da ist er dann der Spike.
Ja, das ist schon richtig. Also das war keine Niederlage für die anderen, das war ein Debakel, eine Vernichtung. Nein, aber eben selbst dieses Filme finde ich ganz gut und ich weise an dieser Stelle darauf hin, es heißt Prinzessin Mononoke. Das steht da. Nicht etwa Prinzessin Mononoke. Wie ich das an dieser Stelle immer sage.
Ja, ja.
Das kann nicht unerwähnt bleiben in einer Folge unseres Podcasts.
Das ist schon wichtig.
Gut, Dominik.
Meine Nummer 1 ist die einzige, die noch ausgeblieben ist und die auch noch nicht erwähnt wurde.
Oh.
Wobei ich es häufig schon, glaube ich, in diesem Podcast erwähnt habe.
Das ist ein fürchterliches
Spiel.
Geht um...
Was? Ach.
Ich finde das so kacke.
Ach. Es gibt halt jetzt zwei Varianten davon. Die eine ist halt eine Fantasy-Variante, die auf einmal dann im Einkaufszentrum ist und die andere spielt auf dem Mars. Es handelt sich um Magic Maze.
Ja. Das ist auch lustig, aber ich habe es rausgenommen.
Man versucht eben,
bringst du rein,
gemeinsam die vier Figuren durch ein Einkaufszentrum zu scheuchen und dabei die Waffen dann aufzusammeln und Hindernisse zu umgehen und sich von einem Ort zum anderen zu teleportieren. Und das Lustige ist eben, dass man nicht eine Figur steuert, jeder, sondern dass man einfach nur alle Figuren in eine Richtung steuern kann. Und dadurch entsteht so ein Chaos und die Personen, die dann einfach, was alle sehen, der Krieger, der muss jetzt nach links geschoben werden. Warum sieht jede Person das, nur die Person, die die Figur nach links schieben darf, nicht? Das ist
und dann hat man eben dieses Kackteil, wo sie dann alle mal
genau
vor dir rumpöckern da. Boah, was hasse ich dieses Spiel.
Ich finde das einfach nur super. Ja, also auch Magic Maze, ich habe es halt nur einmal auf der Messe gespielt, Magic Maze on Mars oder Mars, ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt, aber die Mars-Variante, auch sehr lustig. Ich finde, man braucht nicht beide, aber wenn einer vielleicht Magic Maze hat, kann sich ja vielleicht der andere aus der Spielgruppe Magic Maze on Mars spielen, weil es spielt sich schon ein bisschen anders, hat aber für mich das gleiche Spielgefühl, von daher würde ich jetzt nicht mir noch, also würde ich mir jetzt das nicht noch zusätzlich kaufen.
Kann man denn da auch sinnlos vor anderen Leuten mit ihrem Holzpömpel auf den Tisch kloppen?
Man kann, also man zeigt das an, aber ich glaube, es wird zivilisierter. Also man hat jetzt sogar so ein Plättchen, wo man Sachen draufsehen kann, also dass jemand sich irgendwo hinbewegen soll oder ob man irgendwas aktivieren soll. Also dass man da ein bisschen zivilisierter vorgehen kann als dieses Plättchen, was fast gegen einen Kopf geworfen wird, weil die Person das einfach nicht sieht, dass sie den Scheißkrieger nach links bewegen muss. Ach, geht doch nicht. Ach so, ich bin meistens die Person, die einen Pöppel abbekommt, aber...
Naja, nicht unbedingt, wenn du mit mir spielst, aber das ist ja ein fürchterliches Ding. Ich habe das dann irgendwann mal genommen und habe dann einfach mal so bei anderen geklopft.
Und die ohne dass da was war.
Ohne dass da was war. Ne? Nur weil ich so sehr gehasst habe.
Dass alle bei dir geklopft haben.
Ja, ich habe mich mal einfach mal gewehrt. Ja, gut.
Schlimm, schlimm, schlimm.
Ja, gut. Dann sind wir soweit durch. Ja, was haben wir nächste Woche? Wir hatten doch irgendwie schon mal... Achso, oh ja, nächste Woche haben wir unsere große Jahrzehnt-Rückschau-Folge Nummer 1. Ansonsten bedanken wir uns wieder bei unseren Zuhörern fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn ihr dann auch bei unserer sentimentalen Rückschau dabei seid. Zwischendurch könnt ihr uns natürlich bei iTunes mit Sternen bewerfen. Ihr könnt kommentieren, ihr könnt uns bei Facebook liken. Ihr könnt alles tun, womit ihr uns eure Liebe zeigen könnt. Wenn ihr sogar mit uns spielen wollt, dann könnt ihr das wie immer mittwochs und donnerstags im Wechsel im Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen und jeden ersten Dienstag im Monat im Cabaret Kö in Dortmund-Hörde. Wir würden uns freuen, wenn wir euch da mal begrüßen könnten. Ja, ansonsten können wir nichts anderes sagen an dieser Stelle, als uns zu verabschieden, indem wir Tschüss!
Ciao, ciao!
Sagen.